Und daraus hat sich die Gemeinwohlökonomie entwickelt. Das ist ein wertebasiertes Konzept, bei dem es um die Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung geht.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Stellt euch vor, ihr kauft eine Jeans. Im besten Fall tut ihr das natürlich secondhand, aber sagen wir mal, ihr möchtet unbedingt eine neue Jeans haben. Dann könntet ihr natürlich bei einer der großen Fast-Fashion-Ketten zuschlagen. Oder ihr entscheidet euch für ein Unternehmen, das auf faire Löhne, ökologische Materialien und das Wohl seiner Mitarbeitenden achtet. Aber warum gibt es überhaupt diese Wahl? Was, wenn alle Unternehmen ein System hätten, das ihnen Anreize gibt, von selbst auf sowas zu achten?
Ja, total spannend, denn genau da setzt ja die Gemeinwohlökonomie an. Und wir sprechen heute mal darüber, was es mit diesem komplexen Wort auf sich hat, wie dieses Modell funktioniert und warum es natürlich insbesondere in Zeiten des Klimawandels und auch sozialer Ungleichheit immer aktueller ist und was das natürlich auch mit unser aller Rolle als KonsumentIn zu tun hat.
Genau, und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
und Julia.
Ja, steigen wir wie so oft erstmal mit der Begrifflichkeit ein. Was ist Gemeinwohlökonomie überhaupt? Die GWÖ, wir kürzen es jetzt mal ab, ist ein bisschen einfacher für uns, ist ein Wirtschaftsmodell, das von Christian Felber und anderen Initiatoren entwickelt wurde. Und die Grundidee dabei, ich meine, der Name lässt es schon vermuten, ne? Also dass zum Beispiel Unternehmen oder auch Organisationen eben mehr Interesse am Gemeinwohl zeigen und das dann auch umsetzen, statt halt immer nur den Profit zu maximieren, wie es ja im Kapitalismus eigentlich üblich ist. Und dabei spielt es dann eben eine zentrale Rolle, inwiefern das Unternehmen zu einerseits ökologischen, aber eben auch sozialen Zielen beiträgt. Wir haben es oft genug gehabt. Nachhaltigkeit ist eben nicht nur ökologisch zu betrachten. Also was gehört dann so dazu, zu so einer klassischen Gemeinwohlökonomie? Erstmal die Gemeinwohlbilanz. Das heißt, zum Beispiel ein Unternehmen erstellt so eine Bilanz, in der dann gemessen wird, in welchem Ausmaß das Unternehmen das Gemeinwohl fördert. Und da spielen dann verschiedene Faktoren rein, sowas wie Menschenwürde, Solidarität, eben ökologische Nachhaltigkeit, aber auch soziale Gerechtigkeit oder auch zum Beispiel, wie viel darf demokratisch mitbestimmt werden innerhalb des Unternehmens. Und dann gibt es eben einen Bericht, der entsprechend Transparenz bringt. Normalerweise kann man das eben auch einsehen von außen, zumindest wenn man mit dem Unternehmen dann auch zusammenarbeitet oder eben auch, wenn man da was kauft. Und diese Bilanz, die muss natürlich regelmäßig überprüft werden, wird dann veröffentlicht, wird normalerweise in regelmäßigen Abständen auch wieder neu angefertigt und zeigt dann eben, was sind das überhaupt für Maßnahmen, die das Unternehmen hier für das Gemeinwohl versucht umzusetzen und wie gut gelingt ihnen das. Und hier liegt eben auch ein Fokus auf Regionalität. Das ist ein großer Punkt bei der GWÖ. Mhm. Also es geht wirklich um regionale Wertschöpfung und nicht nur darum, ne, wie auch da wieder Profit zu maximieren, indem man zum Beispiel die Produktion ins Ausland verlagert, weil es da günstiger ist, sondern wirklich zu gucken, nee, wie kriegen wir es hin, dass wir hier vor Ort eben auch die Wirtschaft, die Gemeinschaft und so weiter stärken. Und es geht auch, finde ich auch sehr spannend, um Kooperation zwischen Unternehmen. Also auch das ja, ne, klassisch kapitalistisch, ist Konkurrenz ist extrem hart und unser einziges Ziel ist es quasi, uns gegen andere durchzusetzen. Auch das ist was die GWÖ so ein bisschen auf den Kopf stellt. Es geht darum, wirklich mit anderen zusammenzuarbeiten und eher zu gucken, hey, wo können wir vielleicht in irgendeiner Form so kooperieren, dass es uns beiden nützt und vor allem eben auch allen anderen. Mhm. Und ein Faktor noch ist die Freiwilligkeit dieser ganzen Gemeinwohlprüfung, also zumindest bisher, ist das nichts, was der Staat irgendwie aufzwingt oder sowas, sondern man kann da ganz freiwillig teilnehmen. Aber die GWÖ fördert das Ganze tatsächlich, dass es irgendwann hoffentlich auch mal eine gesetzliche Pflicht gibt, sich dieser Gemeinwohlprüfung zu unterziehen. Noch sind wir da leider davon entfernt, aber wer weiß.
Ja, wer weiß. Mit den Nachhaltigkeitsberichten ist es ja auch so eine Sache. Das kommt ja auch einfach schrittweise deutlich mehr.
Genau.
Jetzt haben wir ja von einem Modell gesprochen. Ich möchte euch noch ein anderes vorstellen, nämlich die B Corporation und B tatsächlich im Sinne von großes B, abgekürzt B Corp.
Das hat nichts mit Bienen zu tun. Buh.
Genau. Um die Verwirrung perfekt zu machen, wurde von der Organisation B Lab ins Leben gerufen. Okay, ganz kurz zurück. Was ist das Ganze überhaupt? Eine B Corporation ist jetzt also ein Unternehmen, das sich durch diese Organisation, die sich B Lab nennt, zertifiziert wurde und da eben auch bestimmte Standards erfüllt, sozialer und ökologischer Natur. Das gibt es schon seit 2006 und wie es der Name vielleicht vermuten mag, ist es in den USA erstmalig aufgetreten. ist aber mittlerweile global, also wird weltweit vergeben. Das ist also schon mal ein erster Unterschied, den wir uns merken können im Vergleich gerade zur GWÖ. Aber die Unternehmen sind eben verpflichtet, dann Nachhaltigkeitsziele mit einem ganz klaren unternehmerischen Zweck zu vereinen. Und jetzt breche ich euch mal nochmal runter, was da so die Kennzeichen sind von dieser B Corp. Auch da gibt es eine Art von Prüfungsverfahren, nämlich ein B Impact Assessment. Das müssen alle B Corporation Unternehmen durchlaufen. Und da fließen dann solche Dinge ein, wie zum Beispiel KundInnen, MitarbeiterInnen-Sicht, aber auch die Unternehmensführung, Umwelt und Gemeinschaft, die dann alle nach sozusagen bestimmten Schlüsseln bewertet werden. Und es gibt festgelegte ökologische und soziale Standards, damit man eben dann letztlich diese Zertifizierung als Unternehmen erhält. Es gibt da quasi eine Grenze, also eine Mindestpunktzahl, die man erreichen muss. Und Unternehmen müssen eben auch diese Ergebnisse dann immer wieder überprüfen lassen. Auch gibt es eine rechtliche Vorgabe, nämlich die B Corps sind verpflichtet, ihre Unternehmenssatzung anzupassen und zwar so, dass das Management verpflichtet ist, dass neben den Interessen der Shareholder, also diejenigen, die wirklich Anteil am Unternehmen haben, auch die Interessen von Stakeholdern berücksichtigt werden. Das sind dann eben zum Beispiel die besagten MitarbeiterInnen, KundInnen und das fließt da eben direkt sozusagen in die Unternehmenssatzung mit ein, dass all diese Perspektiven eine Rolle spielen. Diese Zertifizierung, könnt ihr euch jetzt vorstellen, wird im Grunde ein bisschen verkauft oder gewertet wie so eine Art Gütesiegel, an der man sich eben orientieren kann, dass ein Unternehmen eben von B-Lab ausgezeichnet wurde bzw. zertifiziert wurde und dann natürlich dem Unternehmen letztlich so einen Image-Transfer gewähren kann in der Außenwahrnehmung, dass man sagt, okay, das ist irgendwie eine verantwortungsbewusste Marke oder ein verantwortungsbewusstes Unternehmen.
Genau. Also bestimmt habt ihr die beiden Begriffe, also sowohl Gemeinwohlökonomie als auch B Corp, auch schon öfter mal gesehen im Internet, gerade wenn ihr euch doch mal auf so zumindest vermeintlich nachhaltigen Shops und so weiter durchstöbert. Da, genau wie Julia sagt, wird das normalerweise sehr groß geschrieben im wahrsten Sinne des Wortes, also dass ihr es definitiv irgendwo seht. Genau, aber deswegen war es uns wichtig, da auch noch einmal kurz ein bisschen aufzuschlüsseln, was steckt dahinter. Und ihr habt jetzt schon gemerkt, wahrscheinlich, okay, also in vielen Bereichen ähneln die sich sehr. Schauen wir uns also genau an, was sind denn die Gemeinsamkeiten von GWÖ und B-Corps? Also zum Ersten natürlich diese Ziele der Nachhaltigkeit und des Gemeinwohls. Also in beiden Modellen geht es eben darum, das Unternehmen nicht nur für Profit, sondern auch für gesellschaftliche und ökologische Ziele wirtschaften. Und es gibt eben diese Standards für die Unternehmensführung, also entweder diese Gemeinwohlbilanz oder dieses B-Impact Assessment. Mhm. Das hat ja jeweils ungefähr den gleichen Zweck, sage ich mal, dass diese Unternehmen eben in verschiedenen Bereichen bewertet werden, wie Umweltfreundlichkeit, faire Unternehmensführung oder auch soziale Verantwortung. Dann gibt es diese Transparenz, das heißt eben nicht nur, ich packe mir diesen Button auf meine Website, sondern ich muss eben auch wirklich offenlegen, wie sind denn unsere Ergebnisse, in welchen Bereichen sind wir gerade gut, wo hängen wir noch hinterher. Wie gesagt, die sind normalerweise öffentlich zugänglich, dass sowohl ihr als KonsumentInnen als auch eben GeschäftspartnerInnen die einsehen können. Mhm. Und wir hatten schon gesagt, noch ist es nicht verpflichtend, das Ganze ist also wirklich freiwillig. Man entscheidet sich dazu, in diesen Bereichen sich irgendwie gewisse Ziele aufzuerlegen, ob jetzt GWÖ oder B-Corp, diese Zertifizierung ist freiwillig. Aber hat eben diese sehr hohen Maßstäbe, die natürlich auch sehr motivieren können. Vielleicht nicht nur irgendwie Dinge mal wieder aufzuschieben oder zu sagen, ja, das wäre natürlich auch wichtig, aber hat jetzt gerade nicht Prio, sondern nee, es gibt dann halt bestimmte Parameter, um nachhaltiger zu wirtschaften. Mhm. Und dann hat man sozusagen so ein bisschen, wie heißt das, so einen Plan, sage ich mal, den man abarbeiten kann.
Richtig. Oder zumindest so ein paar Grundanreize. Denn wir haben es ja gerade gehört, beiden gemein ist, dass sie freiwillig sind, aber sie unterscheiden sich ja auch in einigen Punkten. Und da möchte ich jetzt nochmal konkreter darauf eingehen. Beispielsweise, was ihre Ausrichtung anbetrifft, global versus regional, wenn ihr so wollt. Nämlich, wir haben es eben schon gehört, bei B-Corps ist es ein globaler Ansatz. Also auch die Zertifizierung ist international anerkannt und sie wird auch zentral vergeben. Auch das, finde ich, sollte man immer noch im Hinterkopf behalten, wohingegen ja die GWÖ einfach sehr dezentral organisiert ist. Das heißt, da gibt es jetzt nicht irgendwie eine zentrale Organisation oder einen Key Player, wie das eben bei der Organisation B-Lab wiederum ist. Und somit ist natürlich die GWÖ mit einem regionalen Ansatz mal gestartet und einfach sehr viel stärker in Europa anzutreffen. Dann ist es auch so, dass die B-Corp dahingehend noch einen Ticken weiter geht, weil ja eben eine rechtliche Anpassung innerhalb des Unternehmens vonnöten ist, also dass wirklich die Unternehmenssatzung angefasst wird, sodass dort ökologische und soziale Werte einfach verpflichtend dann für das Management verankert sind. Das haben wir bei der GWÖ jetzt wiederum nicht. Und dann ist natürlich dieses Bewertungssystem als solches noch ein bisschen unterschiedlich. Also bei B Corps, die ja dieses B Impact Assessment durchlaufen müssen, sind so ganz spezifische Bewertungsstandards angelegt, wohingegen eben die GWÖ-Bilanz, wie Jana das vorgestellt hatte, einfach umfassend ökologische und soziale Werte mit unterschiedlichen Ansätzen, also sei es quantitativ oder qualitativ analysiert.
Genau. Das war jetzt ziemlich viel Theorie. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Also beide Ansätze unterstützen definitiv eine werteorientierte und nachhaltige Wirtschaft. Beides etwas, das wir sehr, sehr dringend brauchen in dieser Welt, würde ich jetzt mal behaupten. Die Gemeinwohlökonomie legt dabei aber mehr Wert eben auf das Gemeinwohl, wie der Name ja auch schon sehr vermuten lässt, als wirklich explizites Ziel und arbeitet eben auch stark regional, während B-Corps eben eher global ausgerichtet sind. Und genau, die B-Corp ist eben strenger in der Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen und GWÖ-Unternehmen hingegen haben eben nicht unbedingt diese zentralen Vorgaben, sondern arbeiten ein bisschen flexibler an ihren Gemeinwohlbilanzen.
Ja, richtig. Jetzt hatten wir, wie es Jana schon gesagt hat, wirklich einiges an Theorie und wollen jetzt bitte endlich mal in die Praxis kommen. Und dazu haben wir uns heute eine Interviewgästin eingeladen, die es in der Digitalagentur Visuell Verstehen auch tatsächlich umgesetzt hat. Nämlich Frauke Hellwig hat das Konzept der GWÖ wirklich in der Anwendung und bringt auch diesen Ansatz in Vorträgen und in Talks Interessierten näher und heute eben auch uns. Ja, dann sagen wir an dieser Stelle ganz herzlich willkommen im Grünland an Frauke Hellwig. Schön, dass du da bist, liebe Frauke, und uns heute Rede und Antwort stehen magst zum Thema Gemeinwohlökonomie.
Ja, vielen Dank für eure Einladung.
Wir fangen mal ganz einfach an. Wenn du es so in einem Satz zusammenfassen müsstest, was ist Gemeinwohlökonomie?
Die Gemeinwohlökonomie setzt sich für das gute Leben für alle ein und ist eine Kritik am aktuellen Wirtschaftssystem. Wenn das der eine Satz ist, dann lässt sich das so einfach sagen. Deutlich komplexer wird es dann, wenn wir ins Detail gehen. Worin besteht also die Kritik am Wirtschaftssystem? Darin, dass wir aktuell systemische Krisen haben, wenn wir die aktuelle Wirtschaft anschauen, aber auch globale Ereignisse auf der Welt, dann sind die davon gekennzeichnet, dass wir verschiedene Machtverhältnisse haben. Das heißt, es gibt einige wenige Menschen, die darüber bestimmen, wie es vielen anderen geht, weil sie eben durch das Wirtschaftssystem Vorteile genießen. Dann geht es auch darum, dass wir unseren Planeten ausbeuten, also im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit, nicht die planetaren Grenzen berücksichtigen. Und auch die Mitbestimmung und Transparenz, also wenn wir auch da schauen, wie demokratiegefährdend es eigentlich aktuell aussieht, dann sind das systemische Krisen, die wir derzeit beobachten. Und der Ansatz der Gemeinwohlökonomie ist zu sagen, dass die Wirtschaft aktuell die falschen Anreize setzt, weil zum Beispiel diejenigen, die schon viel Marktmacht haben, auch weiterhin bevorteilt werden in der Wirtschaft. Alleine auch, wenn wir über die ökologische Nachhaltigkeit denken und die Preismechanismen, dann wird aktuell der günstigste Preis im Supermarkt oder wo auch immer für Produkte und Dienstleistungen bevorzugt, weil zum Beispiel CO2-Preise nicht eingepreist sind und eigentlich ein Unternehmen einfach die Wirtschaft oder den Planeten ausbeuten kann und dabei selbst Profit machen kann. Das heißt, hier findet eine Verschiebung statt und nicht die echten Kosten werden eingepreist. Und deswegen hat die Wirtschaft einen großen Hebel, etwas zu ändern und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und gegen diese Krisen einzusetzen. Mhm. Und daraus hat sich die Gemeinwohlökonomie entwickelt, mit genau diesen Ansätzen. Also es ist ein wertebasiertes Konzept, bei dem es um die Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung geht.
Ja, aus deiner Antwort, finde ich, entnimmt man schon sehr deutlich, dass da wahnsinnig viele Faktoren mit reinspielen. Und im Grunde hattest du bestimmte Werte jetzt auch schon mit angesprochen, also Solidarität, Menschenwürde, ökologische Nachhaltigkeit und so weiter. Und da würde ich ganz konkret gern nochmal einsteigen, auch im Hinblick auf euer Unternehmen. Vielleicht kannst du nochmal ein bisschen einordnen, was macht ihr konkret und wie fließt da sozusagen all dieses Wertegerüst und diese Grundlage ein in die Ausrichtung eures Unternehmens und auch dann letztlich die täglichen Entscheidungen, die ihr so trefft, also auf Basis wirklich dieser Gemeinwohlmatrix, die quasi schon angeklungen ist und diese Bereiche, die du genannt hast?
Ja, gern. Also Visuell Verstehen wurde 2012 als wertebasiertes Unternehmen gegründet von zwei Brüdern, die sich damals auch die Frage gestellt haben, wie können wir eigentlich als Digitalagentur einen konstruktiven Beitrag zur Gesellschaft leisten, weil es gerade im Bereich der Agenturen häufig so die Vorstellung war oder auch in vielen Agenturen immer noch ist, dass man als Dienstleister nicht die Möglichkeiten der Mitgestaltung hat und das macht, was der Kunde möchte und so weiter. Und dass aber auch die Ausgestaltung des Wies und auch vor allem mit der eigenen Expertise einen wesentlichen Beitrag leisten kann, andere Arbeitsplätze zu sichern, die positiv für alle Mitarbeitenden sind, die von weniger Druck gezeugt sind, die zum Beispiel flexible Arbeitszeiten ermöglichen, die aber auch Kundinnen dahingehend beraten, dass zum Beispiel ein digitales Produkt nicht nur für 80% der Menschen sichtbar ist, sondern auch barrierearm umgesetzt wird, sodass auch Menschen mit Beeinträchtigungen diese digitalen Anwendungen benutzen können oder überhaupt sich darüber informieren können. Also es geht nicht nur darum, wie wir als Unternehmen intern arbeiten, sondern auch, wie wir unsere Produkte gestalten. Oder ganz einfach, dass wir eine Website auch CO2-sparsam programmieren, also auf möglichst wenig externe Ressourcen zugreifen und die Server, auf denen dann die Daten sozusagen liegen, auch mit Ökostrom betrieben werden. Also dort ganzheitlich zu denken, eben über all diese Werte. Und jetzt nochmal zu deiner Frage, auch ein konkretes Praxisbeispiel ist natürlich dann einmal auf der Ebene der Mitarbeitenden, dass wir gute Arbeitsplätze gewährleisten wollen, in denen man möglichst viele individuelle Spielräume hat. Das heißt, es gibt nicht für alle Mitarbeitenden den 40-Stunden-Festvertrag oder 20-Stunden-Vertrag, wenn man Teilzeit oder Vollzeit arbeiten will, sondern flexible Möglichkeiten, die eigene Wochenarbeitszeit zu bestimmen, weil es für den einen vielleicht möglich ist, 26 Stunden zu arbeiten und der andere möchte lieber 30 Stunden arbeiten, auch die Arbeitszeit am Tag flexibel zu wählen und selbstbestimmt arbeiten zu können. Das heißt, ich brauche für ein selbstbestimmtes Arbeiten Zugriff auf wesentliche Informationen und auch den Sinn hinter den eigenen Aufgaben zu erkennen. Und wenn ein Unternehmen Entscheidungen trifft, dann wollen wir die auch konsensual treffen. Das heißt, es gibt eine sogenannte Teamsitzung, bei der Entscheidungen oder Fragen vorgetragen werden und wir dann im Team gemeinsam entscheiden.
Genau, jetzt hast du ja schon einige Maßnahmen genannt. Was war denn da so die größte Herausforderung oder vielleicht auch mehrere bei der Einführung dieser Gemeinwohlbilanzierung in eurem Unternehmen? Was habt ihr da so erlebt und wie ist das überhaupt? Also ihr steckt ja quasi noch im Prozess drin. Also wird das jemals komplett abgeschlossen sein oder ist das immer so ein Work in Progress? Man versucht einfach, sich noch ein bisschen weiter zu verbessern sozusagen.
Genau, also wir haben 2019 das erste Mal regional von der Gemeinwohlökonomie gehört im Rahmen eines Vortrags und danach sich auch konsensual als Mitarbeitende dafür entschieden, eine Gemeinwohlbilanzierung umzusetzen. Und die Gemeinwohlbilanzierung wird in der Regel alle 2 Jahre umgesetzt, weil man bemisst, inwieweit man sich auch weiterentwickelt, weil man innerhalb der Bilanzierung eine Ist-Stands-Bemessung hat und schätzt sich dabei selbst ein, in einer Selbsteinschätzung, aber der Auditor auch in der Fremdeinschätzung. Und neben diesem Ist-Zustand werden auch Verbesserungspotenziale erkannt. Das heißt, man kann das auch sehr gut als Organisationsentwicklungsinstrument nutzen und sich selbst Ziele definieren und nach 2 Jahren dann einmal schauen, hat man die Ziele denn erreicht, die man verbessern wollte? Haben sich innerhalb dieser Periode noch weitere Maßnahmen oder Potenziale aufgezeigt, sodass wir schon den Anspruch haben, das auch alle 2 Jahre umzusetzen? Und natürlich kann das irgendwann sein, dass man sagt, so jetzt war es das erstmal, aber eigentlich ist die Regel, dass wir da schon dran festhalten, weil es für uns ein sehr gutes Konstrukt ist. Und wir haben das erste Mal eine sogenannte Kompaktbilanzierung umgesetzt. Das ist eine niedrigschwellige Einstiegsmethode, die auch alle Matrixzellen umfasst, also alle Werte, die wir vorhin genannt haben, in Bezug zu verschiedenen Berührungspunkten setzt. Und dann bei der Rebilanzierung die Vollbilanzierung umgesetzt, die nochmal mehr Details in den unterschiedlichen Zellen differenziert und mehr Daten abfragt. Und jetzt gerade befinden wir uns im Prozess der Vorbereitung für die nächste Rebilanzierung und sind natürlich ganz gespannt, wie unser Punkteergebnis dort stattfindet und welche Verbesserungen wir vielleicht noch anstreben.
Mhm.
Genau. Und zu dem konkreten Prozess und den Herausforderungen ist es so, dass alle Mitarbeitenden erfahren haben, was ist eigentlich die Gemeinwohlökonomie und sich dafür ausgesprochen haben, aber zu dem Zeitpunkt natürlich noch gar nicht wissen, welche Daten werden jetzt konkret benötigt, bis wann liefert wer welche Informationen an wen. Und im Rahmen der ersten Bilanzierung hat eine Studierende im Mastergang der Transformationsstudien bei uns am Standort in Flensburg diesen Bilanzierungsprozess begleitet und auch Workshops mit allen Mitarbeitenden umgesetzt, sodass man sich gut gemeinsam annähern konnte, was bedeutet das denn eigentlich für welchen Bereich, die Abteilung und die erforderten Kennzahlen. Und bei der Rebilanzierung sind wir auch an diesem Konstrukt festgehalten, weil wir das als sehr vorteilhaft gesehen haben, eben nicht nur einen Mitarbeitenden viele Daten sammeln zu lassen, sondern möglichst viele Kolleginnen auch in den Prozess zu involvieren. Und bei der Rebilanzierung war da natürlich eine spannende Herausforderung, dass innerhalb von 2 Jahren auch neue Kolleginnen ins Unternehmen gekommen sind, die sich vielleicht auch bewusst für uns als Arbeitgeber, entschieden haben. Aber gar nicht so vertraut in der Detailtiefe sind mit der Gemeinwohlökonomie. Das heißt, diese Workshops sind dann auch sehr interessant, um wirklich alle Mitarbeitenden mitzunehmen und alle Details der GWÖ auch zu vermitteln. Und jetzt sind wir eben in der Planung, wie wir ganz genau die nächste Bilanzierung gestalten, weil das natürlich auch ein zeitintensiver Prozess ist, immer Workshops zu machen und es da auch weitere Möglichkeiten gibt. Also man muss keine Workshops mit allen Mitarbeitenden machen. Ich kann aber persönlich positiv davon berichten, dass diese Partizipation dann am Prozess auch über die vielleicht notwendigen AkteurInnen, die vielleicht die Personalkennzahlen haben oder Finanzkennzahlen haben, sinnvoll ist, weil es noch mehr Verständnis auch im Unternehmen und für dieses Bilanzergebnis schafft.
Ja, das klingt ja so, als würdet ihr das eigentlich sehr in die Breite tragen. Ich möchte aber nochmal einhaken, weil ich es mir schon komplex vorstelle. Also es klingt einerseits schon auch nach zahlreichen Auflagen, die da irgendwie dahinter stehen und natürlich auch einen gewissen Abstimmungsaufwand, nachdem ihr so auf agiles Arbeiten und Teilhabe setzt. Wie kriegt ihr das so alles miteinander vereint?
Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung, weil man einen hohen Anspruch generell an eine Qualität hat und zeitgleich in dem Prozess der Bilanzierung auch abzugrenzen und zu sagen, wo sind wir denn jetzt gerade, was davon machen wir jetzt gerade wirklich und was ist eine Zukunftsvision? Mhm. Und mit dieser Frage kann man dann ganz gut auch eingrenzen und zu sagen, klar wollen wir das irgendwann mal erreichen, aber de facto setzen wir jetzt gerade nur bis zu diesem Bereich um. Und das lässt sich ja dann über Kennzahlen auch belegen. Das heißt, man hat schon eine intensive Arbeit von einigen Kollegen, die dann Daten raussuchen und vielen anderen, die dann gemeinsam entscheiden. Und da gibt es dann verschiedene Methoden auch gemeinsam, um schnell, agil Entscheidungen zu treffen. Und wir setzen schon darauf, dass sich dann eine oder wenige Verantwortliche intensiv mit einem Thema auseinandersetzen und das dann gemeinsam der Gruppe oder der Gruppe vorstellen und darauf basierend gemeinsam entschieden werden kann. Also es geht jetzt nicht darum, dass sich jeder Kollege zu jedem Thema 3 Stunden einlesen muss, sondern dass die Verantwortung auch abgegeben wird und dass man auch selbstständig arbeiten kann, aber dass gerade solche Entscheidungen dann gemeinschaftlich entschieden werden.
Mhm. Ihr seid natürlich auch ein relativ kleines Unternehmen, ne? Mit 30 Mitarbeitenden, glaube ich, ungefähr.
Genau.
Wenn man sich jetzt überlegt, okay, ich habe vielleicht ein Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeitenden oder so, wie kann man sich da das dann vorstellen? Da wäre es wahrscheinlich schon sinnvoll zu sagen, hier, wir haben ein relativ kleines Team, sage ich mal, das in diesem Bereich den Hut auf hat. Vielleicht kann man irgendwie Möglichkeiten finden, zumindest einen Großteil der Mitarbeitenden mit, ja, in gewisser Weise mit einzubeziehen. Aber ab einer gewissen Größe, sage ich mal, ist es ja doch schwierig, oder? Alle da irgendwie unter einen Hut zu bringen.
Genau. Und bei uns ist es auch nicht so, dass jetzt 30 Kolleginnen bei jedem Workshop dabei waren, sondern auch da muss man das begrenzen, sonst wäre ja unser ganz normaler Dienstleistungsbetrieb irgendwie lahmgelegt. Es geht aber darum, schon in einem Interessenbereich auch mitzuarbeiten und es auch zu ermöglichen, damit Partizipation auch gelebt werden kann und sich eine Organisation auch weiterentwickeln kann. Und gerade wenn ich jetzt an ein großes Unternehmen mit 1000 MitarbeiterInnen denke, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass Informationen nicht einfach nur fertig als GWÖ-Bericht vorgetragen werden, sondern im Vorfeld auch schon Möglichkeiten geschaffen werden, wie Informationen gestreut werden. Und auch wir haben das in Form von Blogbeiträgen gemacht, sodass wir auch nicht nur alle Mitarbeitenden mitgenommen haben, sondern auch unsere Kundinnen und auch unsere Zulieferer. Denn auch dort haben wir ja viele Fragen gestellt, dann an Dienstleister. Das heißt, es geht ja wirklich auch über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus. Oder auch eine Umfrage an unsere Kundinnen, wie die Zufriedenheit stattfindet, wird auch im Rahmen der GWÜ-Bilanzierung umgesetzt. Und wenn ein Unternehmen auch versteht, dass wir das nicht nur machen, weil wir wissen wollen, wie zufrieden ist unser Kunde mit uns, sondern auch zu sagen, wir wollen wirklich nachhaltig berichten und schauen, wie wir unsere Dienstleistung für unsere Kunden noch verbessern können, dann ist die Motivation, glaube ich, eine ganz andere.
Ja, sehr spannend, da auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich würde aber an der Stelle, glaube ich, nochmal einhaken. Du hast ja so ein bisschen die Stakeholder oder die Betroffenen jetzt schon benannt. Magst du es noch einmal in der Gänze erläutern oder umreißen, wer denn jetzt alles davon beteiligt ist sozusagen oder in irgendeiner Form betroffen, dass ihr sagt, ihr richtet euch eben genau danach aus, nach der Gemeinwohlökonomie und auch wie ihr sozusagen sicherstellt, dass sich die alle irgendwie abgeholt, eingebunden fühlen und auch wie ihr sicherstellt, dass so eure Unternehmenskultur einfach auch langfristig diesen Werten der Gemeinwohlökonomie treu bleibt oder sich weiterhin immer danach ausrichtet.
Ja, also grundsätzlich ist es im Rahmen der Gemeinwohlökonomie ganz einfach schon vorgegeben durch die Gemeinwohlmatrix, dass man sich als Unternehmen ja schon dafür entscheidet, ob die grundsätzliche Ausrichtung und Werte zu einem passen und dann im Rahmen der Berührungsgruppen ganz deutlich, wen man eigentlich beleuchtet. Das sind einmal die Lieferantinnen, die EigentümerInnen und Finanzpartner, die Mitarbeitenden, die Kundinnen und Mitunternehmen und dann das gesellschaftliche Umfeld. Das heißt, nicht immer nur in einem Bereich zu gucken, der mich vielleicht gerade am meisten umtreibt, ob ich entweder neue Kundinnen brauche oder neue Mitarbeitenden, sondern auch auf das gesellschaftliche Umfeld zu schauen. Und das ist natürlich teilweise auch ein ganz interessanter Blick in den Spiegel, wenn man überlegt, wie sinnvoll ist denn eigentlich das eigene Produkt, die eigene Dienstleistung für die Gesellschaft als Ganzes und wie können sich dadurch vielleicht auch Produkte neu entwickeln. Deswegen finde ich das Instrument als Organisationsentwicklungstool auch so interessant zwischen solchen Bilanzierungen, weil man da über diese Fragen eigentlich selbst noch herausfinden und reflektieren kann, ob eine Geschäftsidee denn eigentlich sinnvoll ist oder sich nur erstmal lukrativ anhört, aber vielleicht gar nicht so sinnvoll zu bewerten ist, wenn ich dabei an ein gutes Leben für alle denke.
Ja, total spannend. So gerade dieses Thema Sinn in der Arbeit, da haben wir auch mal tatsächlich eine Podcast-Folge drumherum gestrickt, ist ja schon was, was wirklich auch einfach immer wichtiger wird und was ja dann so dem Ganzen irgendwie Rechnung tragen kann.
Eben war noch die Frage, wie wir das eigentlich sicherstellen, dass wir eine Unternehmenskultur bewahren und nicht nur aus einer Idee heraus. Und das passiert, weil wir es so leben und weil wir es wirklich aktiv bewahren und nicht davon ausgehen, dass es ein Selbstverständnis ist. Das heißt, im Rahmen der Gemeinwohlökonomie haben wir zwar eine Bilanz, aber es wurde sich ja auch dafür entschieden, weil die wertebasierte Ausrichtung im Vorfeld schon sehr gut zur Gemeinwohlökonomie gepasst hat und wir hatten von vornherein schon eine überdurchschnittlich hohe Punktzahl. Das heißt, das war eigentlich eine Bestätigung, dass das, was man mal begonnen hat, eigentlich dann in der Messung so eines Tools auch extern positiv gesehen wird. Und das passiert, weil wir auch viel Beteiligung leben über diese Teamsitzungen, so heißt es bei uns. Dann haben wir einmal jährlich eine gemeinsame Strategiesitzung. Das ist die sogenannte Klausurtagung. Da werden auch immer weitere Themen beschäftigt und das natürlich in der ganzheitlichen Ausrichtung für uns als wertebasiertes Unternehmen. Und auch in unserer Vorstellung gegenüber Kundinnen stellen wir uns ja als Unternehmen dar und wollen wirklich den gesellschaftlichen digitalen Wandel aktiv gestalten. Und das merkt man einfach, weil wir es aktiv leben und das nicht, wie gesagt, voraussetzen, dass es auch wirklich ein Selbstverständnis ist, nur weil man es einfach mal vor 10 Jahren in Leitbild geschrieben hat, sondern aktiv daran weitergearbeitet wird. Und ähnlich wie bei der Gemeinwohlökonomie ist es auch ein partizipativer Prozess. Das heißt, hier wird auch über den Tellerrand geschaut, was entwickelt sich weiter, welche Modelle gibt es und wir hinterfragen, was für uns sinnvoll ist. Genau, und dadurch, glaube ich, schaffen wir es ganz gut, dass das auch so bleibt.
Wie ist denn da so die Dynamik, sage ich mal? Kommen eure KundInnen eher zu euch, weil ihr ein GWÖ-Unternehmen seid oder werden die eher, sag mal, von euch an das Thema herangeführt beim Erstgespräch oder sowas und finden dann überhaupt erst zu dem Thema?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt schon Unternehmen, die auf uns stoßen, weil wir gemeinwohlorientiert sind. Aber es gibt auch viele Kundinnen, die wir eben durch Weiterempfehlungen erhalten, weil wir gute Arbeit leisten. Und dann hat man schon Situationen, in denen man sagt, ach, das macht ihr auch, super, das ist ja interessant. Und dann freut es einen natürlich, wenn das Gegenüber dann bestätigt, dass es eigentlich auch die gleichen Werte hat und man gemeinsam nur noch eine Bestätigung hat, dass man miteinander zusammenarbeiten möchte. Beide Momente sind unglaublich schön, weil es neben der eigentlichen Dienstleistung auch das Gegenüber nochmal deutlicher zeigt und ja eigentlich ein Bekenntnis ist, eben dass man miteinander arbeiten möchte, dass man eine gemeinsame Vision hat und dieses Arbeiten auf Augenhöhe, was wir intern leben, sich ja dadurch auch mit unseren Kundinnen verfestigt.
Mhm. Ich finde es einfach total schön irgendwie, dass das tatsächlich so eine Strategie vielleicht fürs eigene Unternehmen ist. Aber ich meine, es gibt ja viele Unternehmen mittlerweile ja auch verpflichtet zu einem großen Teil, die ne, ihren Nachhaltigkeitsbericht schreiben und so weiter, aber die dann einfach sehr auf sich fokussiert sind. Und einfach nur gucken, okay, wo können wir jetzt was optimieren und auch ein bisschen vielleicht gar nicht mehr unbedingt aus eigenem Antrieb heraus, sondern einfach, weil es der Gesetzgeber verlangt oder wie auch immer. Deswegen finde ich das cool, dass bei der Gemeinwohlökonomie einfach, wie soll ich sagen, dass man sich so gegenseitig ansteckt und dass es auch wirklich darum geht zu sagen, nee, wir wollen eben nicht nur für unser Unternehmen hier handeln, sondern das möglichst auch in die Welt hinaustragen. Also sehr cool.
Ja, der Multiplikationseffekt ist auch gar nicht zu unterschätzen. Mhm. Gerade im Bereich der Lieferkette, wo es ja Gott sei Dank auch eine Gesetzgebung mittlerweile gibt. Aber als wir die ersten Male dann angefragt haben und zu sagen, ach, weiß ich auch gar nicht ganz genau, ich frage auch nochmal nach. Und auf einmal nimmt es so eine Dynamik an und dann wird bestätigt, super, das ist schon die ökologischste Variante und so weiter. Also es gibt da schon schöne Situationen, die sich dann auch in der Beziehung eben mit einem Zulieferer oder anderen ergeben, aber auch Herausforderungen, ne? Weil dann jemand sagt, das geht jetzt nicht. Und wie gesagt, wir sind ein sehr eher kleines Unternehmen mit 30 Mitarbeitenden, die dann auch sagen, da haben wir gar kein Interesse, das herauszufinden. Wenn man ein 1000-Mann-Unternehmen wäre mit einer anderen Marktmacht, dann hätte man eine andere Möglichkeit, auch Informationen zu erlangen. Und deswegen in diesem Bereich der Zulieferer, da achten wir sehr darauf, wie es mit unseren direkten Zulieferern ist und versuchen einiges auch über die Zulieferkette in Erfahrung zu bringen. Das ist aber zum Beispiel leichter auf der ökologischen Ebene, weil es eben Gesetzesgebung gibt, als auf der Ebene der Menschenwürde. Und da freut es mich persönlich, dass es einfach Weiterentwicklungen auch im gesetzlichen Rahmen gibt, sodass man am Ende der Kette dann auch mehr oder eine höhere Transparenz hat. Und das eine sind diese Effekte, die Unternehmen, eben Dienstleistung oder Produktion aufeinander auswirken. Und das zweite ist auch der politische Einfluss. Und das ist ja auch ein Zeichen, was man damit in die Politik setzt, dass man von sich aus auch vielleicht als kleineres Unternehmen schon einen Nachhaltigkeitsbericht erfasst, obwohl man noch gar nicht in der Berichtspflicht ist.
Ja. Ja, total spannend. Jetzt haben wir natürlich viel so über den Unternehmenskontext gesprochen, aber du hast es gerade schon gesagt, es muss eigentlich breiter werden, es muss mehr in die Fläche kommen, es muss auch vielleicht in der Gesellschaft und in der Politik sehr viel mehr wahrgenommen werden. Und man kann ja eben nicht nur als Unternehmen, sondern ja auch beispielsweise als Bildungseinrichtung oder auch als Kommune eine Gemeinwohlbilanzierung durchführen. Kannst du uns da so einen Eindruck geben, was da eigentlich dahinter steckt? Also wie sieht sowas dann aus?
Genau, ich kann das sogar ergänzen. Man kann es auch als Gemeinde machen. Und gerade in dem Bereich gibt es in Schleswig-Holstein 3 Gemeinden, die sich auch 2019 das erste Mal haben bilanzieren lassen. Und gerade im Kommunalwesen geht man ja damit aus, das sollte doch automatisch für das Gemeinwohl sein. Warum soll sich jetzt eine Gemeinde bilanzieren lassen, wie gemeinwohlorientiert sie handelt, wo man eigentlich denkt, das muss doch selbstverständlich so sein und dann aber merkt im Prozess, dass das nicht automatisch ist und dass zum Beispiel in der Beschaffung auch dort bestellt wird, wo vielleicht die günstigsten Kugelschreiber herkommen, weil es die Vorgaben gibt, dass das wirtschaftlichste Angebot genommen werden muss, anstatt dass man dann schaut, was ist denn das nachhaltigste Produkt in Form der Langlebigkeit oder der ökologischen Materialien oder ähnlichem. Also dadurch dann auf einmal eine Möglichkeit zu haben, auch anders zu hinterfragen und auch Entscheidungen anders zu treffen. Und auf dieser Ebene, glaube ich, gibt es eben einen sehr großen Hebel politisch, dass man in Ausschreibungen auch noch mehr Aspekte der Nachhaltigkeit oder auch Gemeinwohlorientierung mit reinbringt. Denn Das Wort Nachhaltigkeit ist in meiner Wahrnehmung bei vielen immer auf die ökologische Nachhaltigkeit begrenzt, aber dass die ökonomische Nachhaltigkeit und soziale Nachhaltigkeit aber eben nicht vergessen werden darf. Genau, und auch dein Beispiel noch für eine Hochschule. Was heißt denn das eigentlich? Eine Hochschule ist ja dann in dem Moment ein Bildungsprodukt und Bildung ist als solches erstmal sehr, sehr sinnvoll. Deswegen im Bereich Sinn für das gesellschaftliche Umfeld ist das eigentlich ein Selbstgänger. Aber was heißt denn das auch, wie auch an der Hochschule hierarchisch gedacht wird? Wie ist der Zugang denn überhaupt für alle? Ist das eine Bildungseinrichtung, die eigentlich nur für elitäre Menschen zugänglich ist oder nur mit einem bestimmten Abschluss? Gibt es auch Möglichkeiten eines Quereinstieges, sodass insgesamt die Gemeinschaft davon profitiert, weil die Bildung nicht nur einer kleinen Gruppe zur Verfügung gestellt wird, sondern auch möglichst in die breite Fläche getragen wird? Auch dort, wie vereinbar ist das eigentlich für mich, wenn ich Care-Arbeit leiste, also ob das jetzt in Form von Kinder oder Pflege von Älteren ist, habe ich dann die Möglichkeit, mich noch weiterzubilden oder nicht, weil die Zeiten nur in Präsenz stattfinden. Also auch dort gibt es viel zu hinterfragen, die dann am Ende dafür sorgen, dass es noch gemeinwohlorientierter ausgerichtet wird.
Also jetzt hast du ja schon mehrfach gesagt, dass Gemeinwohlökonomie eigentlich im besten Fall sehr umfassend gedacht werden sollte und dann auch viel verändern kann. Momentan ist es ja aber auch noch so, sprachen wir auch schon kurz drüber, dass im Prinzip unsere Gesellschaft in fast jedem Bereich sehr, sehr stark vom Kapitalismus noch geprägt ist. Und ich glaube, es war Mark Fischer, ein Kulturwissenschaftler, der diesen Gedanken geprägt hat, dass wir uns tatsächlich mittlerweile eher das Ende der Welt vorstellen können als das Ende des Kapitalismus. Wenn man sich jetzt aber mal dieses Gedankenspiel dem sich mal hingibt und sagt, okay, wir stellen uns vor, wirklich die meisten Gemeinden, die meisten Unternehmen zumindest würden sich dieser Gemeinwohlökonomie verschreiben. Welche konkreten Veränderungen, sag ich mal, wird es dann mit sich bringen, wenn wir es wirklich flächendeckend umsetzen? Also was würde man da relativ schnell an Vorteilen sehen?
Ja, es ist natürlich ein spannendes Gedankenspiel zu sagen, es wird flächendeckend umgesetzt, weil man doch merkt, dass es viele durch eine intrinsische Motivation dann auch umsetzen. Das, was man ja aber selbst erlangt, ist auch ein wirklich einen Blick in den Spiegel und durch die Matrix auch zu sehen, in welchen Bereichen bin ich denn besonders stark und wo habe ich große Schwachstellen und dann zu hinterfragen, wo habe ich denn auch einen großen Einfluss, also wo liegt eigentlich für mich als Unternehmen oder Gemeinde oder auch Hochschule ein Hebel, an dem ich gesellschaftlich wirklich Veränderungen vorantreiben und bewirken kann. Und dadurch sehe ich darin ganz viel Potenzial, aber eben auch mit verändernden Gesetzesgebungen, also ob das entweder ist, weil es viel mehr umsetzen müssen und wir mehr Transparenz auch dann als Kundinnen erhalten. Man kennt ja dann so ein Siegel, ne, wo man dann sieht als Label, wie ist denn eigentlich was bewertet. Die Gemeinwohlbilanz ist transparent für alle zugänglich. Das heißt, ich habe auf einen Blick eine Übersicht der Zellen und sehe, wie viel Prozent die Bewertung eigentlich stattfindet und habe dann die Möglichkeit, mich auch noch tiefer reinzulesen. Das heißt, auch hier mehr Informationen reinzugeben und nicht nur die Informationen, die ich als Unternehmen kommunizieren möchte, sondern auch kritische Informationen zu veröffentlichen und dadurch dann Kundinnen die Möglichkeit zu geben, eine Entscheidung auch treffen zu können. Und eben war noch die Frage, weil wir so grundsätzlich sehr theoretisch auch unterwegs sind. Wir haben nach Ende unserer Rebilanzierung auch überlegt, kommuniziert über die Blogbeiträge, aber wie können wir eigentlich auch den Effekt und die Learnings aus den vergangenen Jahren noch mehr teilen und haben gesagt, wir machen eigentlich ein paar Praxisbeispiele, weil wir grundsätzlich in Deutschland nicht das Problem haben, dass wir zu wenig Informationen darüber haben, wie man denn eigentlich gegen den Klimawandel vorgehen kann und auch soziale Missstände vermeiden kann, sondern wir haben das Problem, dass wir es nicht umsetzen. Und ich bin auch ehrenamtlich aktiv in der Gemeinwohlökonomie. Da kam auch schon ein paar Mal dann die Frage, Mensch, gib dir einfach mal ein paar Beispiele. Ich muss einfach mal anfangen, einfach mal was machen, ein paar Schritte in die richtige Richtung gehen. Und wir haben als Unternehmen eben diese Praxisbeispiele gebracht, um zu sagen, was machen wir als Unternehmen, in welchem Bereich und wofür trägt das eigentlich bei, in welcher Zelle. Und das soll andere natürlich auch motivieren und inspirieren, auch einfach mal kleine Schritte zu machen, einfach mal was zu verbessern, ohne dass man sich vorher ganz groß theoretisch mit allem beschäftigen muss.
Ja, gerade so Best Practice, finde ich, helfen ja an ganz vielen Stellen, um einfach eine Idee davon zu bekommen, okay, wie können Dinge funktionieren, wo kann ich ansetzen, was sind vielleicht auch die Hebel, die man dann wieder für sich selbst übertragen kann und so seine konkrete Situation, die man zu bearbeiten hat. Und das, finde ich, ist jetzt schon ein ganz guter Tipp. Aber wohin kann man sich denn jetzt konkret auch wenden, wenn man einfach Lust hat, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen oder eben auch dann konkret so ein bisschen Beratung in Anspruch zu nehmen. Hast du da vielleicht noch ein paar Adressen für uns und unsere Hörerinnen?
Na klar, die Gemeinwohlökonomie ist regional aufgebaut. Das heißt, es gibt grundsätzlich einen Deutschlandverein und der ist dann auch noch unterteilt in Nord, Süd, Ost und West. Mhm. Und es gibt Regionalgruppen. Und je nachdem, aus welcher Perspektive man anfragt, kann man entweder sich als Privatperson einfach mit der nächstgelegenen Regionalgruppe vernetzen. Die sind online aufgelistet unter ecogood.org, also Gemeinwohlökonomie als internationaler Begriff. Wenn ich als Unternehmen oder vielleicht auch als Verein erstmal einen Vortrag anfragen möchte, dann gibt es das nationale Anfragemanagement, dann vortrag@ecogood.org und auch auf der Internetseite eben sichtbar ist mit den Kontaktstrukturen. Dann wird der passende oder die passende Referentin für das jeweilige Schwerpunktthema vermittelt und es gibt eine Übersicht von zertifizierten Beraterinnen, auf die man zugehen kann, wenn man sich als Unternehmen in dem Prozess der Bilanzierung beraten lassen möchte. Mhm. Zusätzlich gibt es auch noch ein paar Angebote im Bereich des Bildungsurlaubes. Da darf ich im November den ersten Bildungsurlaub auch geben an der Nordseeakademie in Leck. Im nächsten Jahr wird auch noch einer im Norden stattfinden und auch von anderen Regionen habe ich auch gehört, dass es Bildungsurlaube gibt, die stattfinden. Das heißt, grundsätzlich kann ich so aus verschiedenen Situationen heraus, ob das privat, eigener Verein oder Unternehmen, verschiedene Kontaktwege nutzen. Termine werden in der Regel auch veröffentlicht dann auf der Internetseite oder auch über LinkedIn, sodass man dann regional auch erstmal einfach ganz niedrigschwellig einen Vortrag oder einen Workshop zu dem Thema besuchen kann.
Ja, genau, vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, also man muss jetzt kein eigenes Unternehmen haben oder Bürgermeisterin sein oder so, ne, um zu sagen, ich beschäftige mich mal mit dem Thema. Sondern man kann ja auch einfach sagen, ich finde es für mich gerade spannend und trage das dann eben zum Beispiel in das Unternehmen, in dem ich arbeite und gucke einfach mal, was wir daraus machen können. Und das heißt dann vielleicht nicht unbedingt, dass die Geschäftsführung sagt, okay, super, wir machen die komplette Bilanzierung. Aber wenn man sagt, hey, ich hatte hier so zumindest ein paar gute Ideen, ein paar kleine Stellschrauben, mit denen wir mal anfangen können und dann schauen wir mal, wohin sich das entwickelt. Aber einfach dieses Mal anfangen und sich damit beschäftigen und halt diese Vernetzung und Gemeinschaft nutzen, die ja schon da ist. Ich glaube, das ist schon mal auf jeden Fall ein guter erster Schritt.
Genau, und auch wenn man als Privatperson kein Unternehmen hat, in dem man arbeitet oder das aus anderen Gründen nicht passt, dann kann man sich auch in einer Regionalgruppe engagieren und dann aktiv daran arbeiten, Infoveranstaltungen zu koordinieren, stattfinden zu lassen, mal Flyer zu verteilen oder auch auf Unternehmen zuzugehen. Also es gibt wirklich für jeden Interessierten einen Ansatz, Punkt, sich zu beteiligen oder auch zu informieren.
Ja, sehr schön. Das ist ja, finde ich, immer total gut und eigentlich auch ein wunderbares Schlusswort für dieses Interview, dass man so ins Handeln kommt, also wirklich in die Umsetzung. Und da habe ich wirklich nur noch eine letzte Frage an dich, liebe Frauke. Wenn du dir jetzt so ein Bild vorstellen könntest oder dir einen Wunsch aufmalen dürftest, was man heute aus diesem Interview mitnimmt und wo sich vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer dann einfach reinstürzen und sagen, okay, das mache ich jetzt oder damit beschäftige ich mich jetzt. Gibt es da so einen Punkt, wo du sagst, das wäre der erste Einstieg, den ich mir wünschen würde zu dem Thema?
Ja, ich würde gerne dazu ermutigen, dass eine Veränderung notwendig ist und sinnvoll ist und dass ich aus jeder individuellen Situation heraus mich aktiv für das Gemeinwohl einsetzen kann. Mhm. Ob das bei mir im Unternehmen ist, ob das bei mir im Sportverein ist oder ob das für mich als Privatperson ist. Es gibt überall Handlungsmöglichkeiten und mich persönlich motiviert das sehr, dass man bei allen Krisen um einen herum handlungsfähig bleibt und dass man eine gemeinsame Vision davon hat, dass der Kapitalismus nicht ein Naturgesetz ist, sondern dass sich das Menschen mal ausgedacht haben und die hatten damals die Idee, dass das funktioniert und uns als Gemeinschaft hilft. Aber wir merken, dass der Kapitalismus auch Grund für viele Krisen ist und die können wir auch abstellen. Und deswegen möchte ich dazu motivieren, dass man nicht die Hände über den Kopf schlägt und sagt, das ist alles so schrecklich um mich herum, sondern gemeinsam Schritt für Schritt in eine bessere Zukunft geht und die aktiv gestaltet.
Ja, sehr schön.
Ja, sehr schön. Das nehmen wir doch als Schlusswort.
Absolut.
Danke dir, liebe Frauke, dass du heute im Grünland warst. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und wir verlinken deine Empfehlung und natürlich auch eure Agentur und euer Buch und so weiter alles in den Shownotes, damit unsere HörerInnen dann nochmal nachlesen können, nachschauen und sich weiter informieren. Und dir auf jeden Fall vielen Dank und euch noch ganz viel Erfolg weiterhin mit Visuell Verstehen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und das Interesse am Thema.
Ja, ein total spannendes Interview, finde ich, wo man immer wieder ein bisschen andere Perspektiven einfach auf das Wirtschaften oder den Unternehmenskontext als solches, finde ich, gewinnen konnte. Und da wollen wir euch natürlich, wir haben es schon angekündigt, auch nochmal auf das Buch verweisen, das im Ökom Verlag erschienen ist, nämlich Gemeinwohl von A bis Z, wo eben auch anhand des Unternehmensbeispiels von Frauke nochmal, wie gesagt, von A bis Z quasi durchexerziert wird, was denn da in ihrem Unternehmen konkret umgesetzt wurde und vorgefallen ist, möchte ich gar nicht sagen. Es klingt so negativ.
Es klingt so negativ, ja.
Genau, aber in welcher Schrittigkeit sie da auch einfach vorgegangen sind, was vielleicht auch die Learnings unterwegs waren, wo immer mal wieder Iterationsstufen eingezogen wurden und so weiter. Also für alle, die sich da konkreter damit auseinandersetzen möchten oder sagen, ist doch eigentlich ganz toll, mal so ein Beispiel zu haben, was man aus der Schublade ziehen kann, nach dem Motto, so kann es auch gehen. Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes.
Genau, ist auch wirklich, finde ich, sehr zugänglich geschrieben, ne? Also ganz, ganz kurze Kapitel, wirklich quasi zu jedem Buchstaben, vielleicht so 2-3 Seiten normalerweise und mit ganz, ganz vielen Illustrationen auch dazwischen, was das so ein bisschen auflockert. Und ich fand aber noch sehr interessante Punkte drin. Also wenn man jetzt sagt, boah, diese wirtschaftliche Seite interessiert mich nicht so wahnsinnig sehr. Es geht auch viel wirklich um Unternehmensführung und wie gehen wir mit unseren Angestellten um? Wie ist das Vertrauen? Wie ist das Mitspracherecht und so weiter? Also das fand ich auch sehr spannend. Genau, wenn man einfach denkt, oh, da könnte unser Unternehmen noch ein bisschen an sich arbeiten, dann ist das da auch wirklich eine Inspiration. Genau, aber wie gesagt, es ist eben auch nicht nur für Unternehmen geeignet, das Ganze, sondern beispielsweise auf kommunaler Ebene, auf Vereinsebene und. Also wo immer ihr auch da irgendwo verankert seid, euch engagiert, Mitglieder seid, wie auch immer, überlegt doch mal, könnten wir hier zumindest ein paar Prinzipien vielleicht aus dieser Gemeinwohlökonomie oder eben auch aus der B-Corp, wie wir es ja einleitend erklärt hatten, einbringen und uns so Schritt für Schritt halt in eine bessere Richtung bewegen. Und apropos bessere Richtung, haben wir noch coole Empfehlungen für euch, nämlich unser Grünfutter und unsere Good News.
Ja, das Grünfutter habe ich heute in petto. Und es passt, finde ich, ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast, Jana, sich in eine bessere Richtung bewegen. Denn es dient dazu, in wenigen Minuten schlauer zu werden. Ich spreche von sehr kurzen Folgen von ungefähr 4 bis 10 Minuten je Thema. Jetzt rätselt ihr, okay, was könnte dahinter stecken? Ich empfehle euch halt ein Podcast-Format, das heißt Die Profis. Das ist ein Wissensformat von Radio 1, das Rundfunk Berlin-Brandenburg, also das RBB, findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek. Und ist im Grunde so ein bisschen Sendung mit der Maus für Erwachsene. Also so bezeichnen sie sich auch selber und hat ein total breites Spektrum an Themen. Auch immer wieder echt überraschend. Oft ja so einen gesellschaftspolitischen aktuellen Bezug. Und ist im Grunde dann durch diese Kürze der Folgen auch sehr snackable und kurzweilig aufbereitet. Und es kommen auch immer wieder eben namhafte Interviewgästinnen, also in Form von ExpertInnen aus Wirtschaft und Forschung, von Verbänden und Institutionen zu Wort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das tatsächlich was, was so den Horizont irgendwie nochmal aufmacht und die Profis eben, wie der Name schon verrät, zu Wort kommen lässt zu den unterschiedlichsten Themen. Und das macht irgendwie richtig Spaß, da reinzuhören. Auch Themen, von denen man vielleicht noch gar nicht wusste, dass sie einen interessieren.
Ja, das liebe ich ja, wenn du so eine Podcast-Folge irgendwie aufploppt von einem Podcast, den du folgst oder so und denkst so, ha, ja, thematisch noch nie gehört, aber interessiert mich spontan.
Ja, richtig.
Warum nicht? Und bei der Sendung mit der Maus hat ja auch niemand vorher gefragt, Jana, hast du Lust auf dieses Thema? Sondern es lief halt und dann hat man eben geguckt, wie Christoph in der Bonbonfabrik unterwegs ist oder was auch immer.
Ja.
Ja, cool. Mhm,
genau.
Das klingt doch gut.
Also gibt es auch diverse Themen, die sich, glaube ich, hier so im Grünfutter oder im Grünland-Kontext ganz gut eignen.
Cool. Kommt auf meine Endlosliste. Ja, supi. Und ich habe zum Abschluss noch eine Nachricht mitgebracht. Auch diesmal wie die B-Corp quasi aus den Vereinigten Staaten. Mhm. Und zwar explizit aus Colorado. Denn der Staat wird gerade so ein bisschen Vorreiter im Bau von Wildtierkorridoren.
Ach.
Ich meine, wir wissen, ne, USA laufen zum Glück immer noch einige Wildtiere rum und es gibt riesige Nationalparks und so weiter. Aber natürlich, ich meine, die USA, glaube ich, sind es allen bewusst, ist auch das Land der Straßen und Highways und allem. Und dementsprechend kommen da natürlich auch sehr, sehr viele Tiere bei irgendwelchen Unfällen auf der Straße zu Tode oder werden zumindest schwer verletzt.
Ja, kann ich sehr bestätigen, tatsächlich aus eigenen USA-Erfahrungen.
Mhm. Und damit das zumindest nicht mehr so häufig auftritt, ist eben, wie gesagt, vor allem Colorado gerade dabei, wirklich so sinnvoll verknüpfte Systeme sich zu überlegen aus Überführungen, Unterführungen, aber auch Fluchtrampen und Wildzäunen. Denn tatsächlich ist es so, dass eben verschiedene Wildtierarten auch unterschiedliche Strukturen bevorzugen. Also Elche zum Beispiel mögen lieber Überführungen. Unterführungen sind dann irgendwie der Hit bei Rehen und Bären. Also fand ich auch interessant. Was klar, so ein bisschen traue ich mich jetzt in diese dunkle Höhle da rein oder laufe ich lieber oben über. Also ja, da muss man natürlich wahnsinnig viel beobachten, wie verhalten die sich diese Tiere. Das heißt, das wurde intensiv im Vorhinein getan. Und da gibt es eben Anpassungen, ne, zu gucken, so okay, das und das mögen die Wildtiere irgendwie gar nicht, das wird nicht genutzt, um sie eben peu à peu zur Nutzung dieser sicheren Korridore zu ermutigen. Das heißt, das Ganze ist natürlich Tier- und Artenschutz in einem, ne? Also im besten Fall rettet man viele individuelle Tiere, aber dadurch, dass man eben auch gerade diese Korridore ermöglicht, wir wissen alle, Schutzgebiete sind schön und gut, aber wenn sie nicht miteinander verbunden sind in irgendeiner Form, ja, bringen sie nicht viel, weil dann eben diese genetische Vielfalt und so weiter dann nicht zustande kommt, sagen wir es mal so.
Ja.
Also dementsprechend auf jeden Fall super sinnvoll. Und selbst wenn man sagt, die Tiere sind mir relativ egal, dann kommt immer noch eine sehr große andere Komponente hinzu. Nämlich in Colorado ist es jetzt tatsächlich gelungen, durch diese Maßnahmen die Unfälle mit Wildtieren um etwa 90% zu reduzieren.
Das ist ja irre.
Was ich echt Wahnsinn finde. Da sieht man mal, das hat alleine in der Hinsicht deutlich bessere Sicherheitsbedingungen für Menschen und eben auch für Tiere. Aber ist tatsächlich auch sehr, sehr nett für die ökonomische Belastung durch Unfälle. Denn Wildunfälle kosten zum Beispiel Colorado jährlich circa 80 Millionen Dollar an Sachschäden und medizinischen Kosten. Also auch das, wow, ja nicht zu vernachlässigen. Das ist jetzt nicht so, ja, so einmal im Jahr läuft ein Elch über die Straße, sondern das passiert einfach wirklich oft. Dementsprechend hat auf jeden Fall sehr gute Erfolgsergebnisse bisher geliefert. Und die Investitionen in diese Wildtierüberführung, Unterführung, wie auch immer, zahlen sich oft dann so innerhalb von circa 15 Jahren selbst aus und halten ja aber hoffentlich deutlich länger. Im Gegensatz zu deutschen Straßen und Brücken. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Und das Ganze fand ich auch sehr cool, ist eine Kooperation zwischen Colorados Verkehrsministerium, aber auch Colorado Parks and Wildlife und anderen staatlichen sowie bundesweiten Partnern. Also auch das ein Zeichen, dass man eben auch über möglicherweise Parteigrenzen hinweg und so weiter bei solchen Themen auch einfach mal zusammenarbeiten kann und nicht sagt, Verkehrsministerium, Hauptsache wir bauen Straßen, sondern nee, wie machen wir diese Straßen eben auch sicherer für alle? Natürlich baut man das jetzt nicht überall irgendwo zufällig hin, sondern es gibt dann wirklich so eine datenbasierte Auswahl von Hotspots für Wildtierüberquerungen auf Grundlage wirklich jahrelanger Beobachtungen und Unfalldaten und so weiter. Also das ist natürlich auch was, wo Digitalisierung dann mal wirklich helfen kann, das alles zusammenzubringen und zu gucken, wo sind denn jetzt wirklich diese Bereiche, wo ständig Unfälle passieren. Und da wurden jetzt natürlich auch wirklich hunderte Standorte allein in dem Staat identifiziert. Ungefähr 5 Bauprojekte laufen derzeit, 7 weitere sind schon in Planung und es werden bestimmt noch viele, viele dazukommen bei diesem durchschlagenden Erfolg. Unter anderem die größte geplante Wildtierbrücke Nordamerikas. Also bin sehr gespannt, wie das Ding dann irgendwann mal aussieht. Und finanziert wird das Ganze, davon hattet ihr vielleicht auch gehört, durch das Infrastrukturgesetz, dieses riesige Paket, das Bidens Regierung ja geschnürt hat, jetzt in seiner Amtszeit. Und so viel mal zu Investitionen, die ja bei uns auch sehr schwierig oft irgendwie rauszuholen sind. 350 Millionen Dollar wurden allein für Wildtierbrücken und ähnliche Projekte bundesweit bereitgestellt in diesem Paket. Also da sieht man mal, klar, das ist erstmal sehr, sehr viel Geld auf dem Papier. Aber wenn es dafür dann wirklich Millionen, wie gesagt, was hatte ich hier, 80 Millionen Dollar Sachschäden einspart, dann merkt man wirklich, dass man das Ganze auch relativ schnell wieder raus hat und dass es sich definitiv lohnt.
Vor allen Dingen, wenn man natürlich überlegt, jetzt ist nicht jeder Staat infrastrukturell ähnlich aufgestellt, aber nichtsdestotrotz, es gibt ja derer 50. Und wenn man da jetzt in Colorado schon so eine Summe am Ende des Tages unterm Strich rausbekommt, ist es ja durchaus nachahmenswert USA-weit.
USA-weit und wie gesagt natürlich auch in möglichst allen anderen Ländern der Welt, die Straßen haben, also allen. Und wirklich zu gucken, hey, was sind hier Bereiche, in denen man einfach den Tieren möglichst irgendeine Form von sicherer Überquerung ermöglichen sollte, um uns allen zu helfen.
Ja,
ja, also das fand ich eine schöne Nachricht.
Finde ich, bildet ja auch eine ganz gute Klammer tatsächlich zum heutigen Folgenthema Gemeinwohl, auch das kann ja tatsächlich allen zugutekommen, die irgendwie in diesem Lebensraum unterwegs sind. Also sowohl den Menschen als auch den Tieren.
Also einfach ein bisschen mehr an alle anderen denken, nicht nur an sich selbst. Und dann ist schon viel getan.
Kommt man generell vielleicht ganz gut durchs Leben. Ja. Und damit entlassen wir euch aber aus der heutigen Folge, sagen vielen Dank, dass ihr dabei wart bis zuletzt und freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet, falls ihr irgendwelche Andockungspunkte zum Thema Gemeinwohlökonomie für uns habt, kurz GWÖ. Wir haben heute wirklich sehr damit gekämpft, dieses Wort herauszubringen. Seht es uns nach. Mhm. Wir freuen uns aber trotzdem über eure Nachrichten, falls ihr sagt, ja, ja, Mensch, da habe ich doch schon hier was umgesetzt oder mir fällt sofort ein Praxisbeispiel ein, das ich angehen möchte. Immer her damit über die bekannten Kanäle. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
Genau, bis dann. Macht's gut.